Und ich fand das so interessant, wie wir beide so vorm Spiegel standen und so gegenseitig angegafft haben nackt und so richtig so meinten, ach so, da ist, wo ist denn dein Beinfett? Ach so, das ist bei dir in den Armen. Ah nee, das ist bei dir in der Brust. Ah, das habe ich am Bauch. Das finde ich so crazy und da ist mir wieder aufgefallen, ich meine so, es gibt ja schon so diese Darf-Werbung und so, wo das immer wieder so vorkommt und die Leute dann sagen so, ja, all diese Frauen haben das gleiche Gewicht und dann sieht man, wie unterschiedlich die aussehen wegen Größe und alle möglichen. Ja. Aber bei dir ist mir das wieder so aufgefallen und ich lieb's deswegen, wenn wir uns nackt so angaffen.
Wir treffen
oder du
uns
mir
einfach nur noch nackt und gaffen uns an.
Ja, also das machen wir echt oft und ich find's aber total, das ist total healing für mich, weil ich einfach so
für
viel,
auch.
Ich habe so einen krass besseren Körper als du, nein, Schwarz.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salter. Hoppe, hoppe, Salter.
So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern.
Hey Leute, ich freue mich heute ganz besonders, denn heute ist eine meiner liebsten Freundinnen zu Gast, Jule Lobo. Hallo.
Hallo.
Und Jule und ich haben uns kennengelernt, da warst du schon schwanger mit dem ersten Kind.
Ja, ich überlege gerade.
Ja,
warst
doch,
du
wir
denn
haben
nicht
schwanger.
Auch schwanger? Ja.
Ich war auch schon wieder schwanger, hatte schon ein Kind und ja, wir haben irgendwie so eigentlich so fast alle Kinder so zusammenbekommen.
Ja.
Und was ich bei uns so spannend finde und ich hoffe, wir können da heute auch so ein bisschen in der Folge drüber erzählen, weil wir wirklich sehr, sehr innige Freunde sind und auch voll viel gemeinsam haben, aber uns trotzdem auch, gerade so beim Mama-Sein, sind wir auch so konträr zueinander und finde das ganz geil, weil ich glaube, dass viele Freundschaften da draußen sind, wo man manchmal die andere Seite erstmal gar nicht so versteht und sich gar nicht so hineinfühlen kann. Und ich merke auch bei uns, dass wir auch immer wieder was lernen von der anderen.
Ja.
Und
uns auch oft echt uneinig sind. Also ich finde es so spannend, mit dir abzugleichen. Was bist du für eine Mutter? Ja. Was geht bei uns so ab? Wie treffe ich Entscheidungen? Dann rufe ich dich an und sag, scheiße, unser Sohn hat irgendwie zugenommen, viel zu viel. Muss ich jetzt irgendwie Wasser in die Milch mischen? Sagst du, nee, komm, weiter.
Ja, und auf der anderen Seite ist so, dass du einfach gut abgeben kannst, was ich einfach ganz lange gar nicht konnte. Und du mich zum Beispiel auch inspiriert hast zu sagen, ey, es ist auch wichtig, einfach so seinen eigenen Kram mal für sich zu machen und auch mal zu sagen, ey, das brauche ich jetzt und das nehme ich mir jetzt, weil das Kind wird keinen Nachteil daraus haben. Das ist
das habe ich voll früh bei uns gemerkt und ich glaube deswegen, als wir uns so kennengelernt haben, ist mir gleich so klar gewesen, dass wir beide irgendwie so eine Connection haben, weil ich gemerkt habe, dass du in diesem Punkt, also so im Loslassen können, ganz, ganz anders bist als ich. Und ich fand es so spannend zu sehen, mit was du dich so beschäftigst und was dir was ausmacht. Und dann habe ich mich auch nochmal so hinterfragt, weil ich hatte das, wie gesagt, nicht so. Also ich habe eigentlich von Anfang an gedacht, super, wenn das Kind irgendwo ist, wo es ihm gut geht, und das waren für mich schon echt viele Personen, dann ist mir das recht, weil so, ich habe mal in der Therapie gelernt, die Therapeutin meinte so, ich habe kurz vor der ersten Geburt nochmal eine Therapie gemacht und die Therapeutin meinte, deinen Kindern geht's gut oder deinem Kind geht's gut, wenn es dir gut geht. Mhm. Und das habe ich total versucht umzusetzen und habe aber auch natürlich immer wieder gemerkt, krass, ist es vielleicht schlecht für die Kinder, dass ich irgendwie so viel mich rausziehe und meinen eigenen Shit mache und mich nicht den ganzen Tag um die kümmere. Aber dann habe ich gemerkt, dass es mir dadurch viel besser geht und würde es heute nicht sagen, dass ich irgendwie keine enge Beziehung zu denen habe oder so. Aber es ist tatsächlich, also würde ich sagen, dass ich da untypischer bin, so in dem, wie man mit Kindern, mit Neugeborenen umgeht.
Ja, ich find's witzig, weil ich da gar nicht abgeben konnte ganz lange. Und mir ging es ja aber auch irgendwie, du hast es ja damals auch mitbekommen, mir ging es ja auch irgendwann überhaupt nicht mehr gut, weil es einfach zu viel war, auch mit der ganzen Arbeit und so weiter. Und habe ja auch gemerkt, dass es ja schon auch kacke ist, wenn es einem dann einfach selber eben nicht mehr gut geht und dass man einfach gucken muss, dass man sich selber pflegt.
Ja, wobei ich auch gemerkt habe, weißt du noch, ich habe dich ein paar Mal angerufen und habe gesagt, Evelyn, du musst jetzt abgeben, es ist jetzt die Situation im Flugzeug, du musst erst dir die Sauerstoffmaske aufziehen und dann deinen Kindern, das geht gerade nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass du so oft wirklich, ich hoffe, das kann ich jetzt hier sagen, wirklich weinend zu mir gesagt hast, ey, ich pack das nicht, krieg das nicht hin. Ich würde das so gerne können, aber ich kann's nicht.
Ich konnte es wirklich nicht.
Und ich habe das aber, also ich habe echt eine Weile gebraucht. Es tut mir auch leid, dass ich dir so oft gesagt habe, ja, gib doch einfach ab.
Ja, aber ich glaube eben, und das finde ich jetzt, und das finde ich spannend.
Ja.
Weil ich glaube schon, und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, aber ich glaube schon, dass du dir bei mir auch oft gedacht hast, so mein Gott, Evelyn. Weißt du noch, als wir mal bei euch zu essen waren Und da hatten wir, ich meine, wir wohnen 5 Minuten von euch weg. Und die Babysitterin hat zum ersten Mal die Kinder ins Bett gebracht. Ich bin bei euch angekommen, habe geweint erstmal, ja, weil mich das so gestresst hat, dass jetzt jemand anders die Kinder ins Bett bringt. Und ich meine, du bist halt da so anders. Du hast dir doch bestimmt dann schon auch manchmal gedacht so, oh Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, Evelyn.
Nee, um ehrlich zu sein, nicht, sondern eher, du warst mir von Anfang an so nah in so vielen anderen Bereichen, dass ich dachte, ach interessant, da kann man auch eine andere Abbiegung nehmen. Und ich habe das nicht, in dem Moment, wo ich die Kinder abgebe, mache ich mir einen Podcast rein, bin weg und denke nicht mehr an die Kinder. Und also bis ich wieder zurückkomme, wenn ich weiß, dass sie bei einer Person sind, wo alles cool ist. Und das, ich habe das so bei dir gesehen und ich habe so mit dir mitgelitten, weil ich dachte, ich checke jetzt, dass du das nicht kannst, dass du es nicht so einfach abgeben kannst und dann gut drauf sein kannst. Man kann sich das ja nicht einfach sagen.
Nee, und dann gibt man ja ab und leidet ja eigentlich die ganze Zeit. Und dann hat man ja eigentlich wie auch keine gute Zeit. Und eigentlich ist man gefangen, weil man bräuchte eigentlich Zeit.
Also ich fand es interessant, dass in dem Moment, wo wir alle akzeptiert haben im Freundeskreis, das ist jetzt so, du bist einfach so. Da wurde es besser bei dir. Da wurde es irgendwie so, dass du so ein bisschen deine Freiräume dir für dich genommen hast und keinen Druck mehr von außen. Und da hatte ich das Gefühl, hast du dann das so langsam für dich gelernt. Aber diese ganzen Ratschläge von irgendwie uns und von außen, dass du das vielleicht mal, dass du dich vielleicht einfach mal entspannen sollst, die haben irgendwie nicht so sehr geholfen,
wie
dass du dann einfach
fühlen.
So, ja.
Wie war denn das für dich? Du wolltest ja immer Kinder haben und ihr habt ja auch voll schnell beschlossen, dass ihr Eltern werden wollt.
Ja, eigentlich wirklich in der ersten Nacht. Wir haben uns kennengelernt und haben in der ersten Nacht so beim Daten abgeklopft, wie sieht so die Zukunft für uns aus und für uns, also für meinen Mann und mich.
Klassisches Tinder-Date.
Ja, wirklich. Aber ich mochte das vorher. Ich bin immer rausgegangen, wenn es nicht serious wurde bei Dates, weil ich dachte, nee, ich will niemanden, der nicht ernst ist und der nicht irgendwie so die Schwere des Lebens irgendwie auch besprechen kann und oder die Tiefe, die es annehmen könnte. Und wir haben das dann beschlossen und dann habe ich wirklich super schnell einfach die Pille abgesetzt, weil wir dachten, naja, es funktioniert eh irgendwie nicht sofort und dann hat es aber irgendwie ja sofort funktioniert und ich muss wirklich sagen, also ich bin jetzt nicht, glaube ich, so diese Classic-Mutter, die darin so komplett aufgeht.
Genau, und jetzt ist meine Frage, weil du wolltest zum Beispiel unbedingt immer Mama werden.
Ja.
Du bist ja auch voll, sagst ja auch, du könntest dir auch wirklich durchaus vorstellen, wirklich auch super viele Kinder zu haben.
Ja.
Hattest du, bevor du Mama geworden bist, aber für dich selber trotzdem die Vorstellung, dass du eine Mama bist, die einfach immer mit ihren Kindern zu Hause ist und immer alles mit den Kindern macht? Oder war dir immer schon klar, dass du ein Mensch bist, der einfach auch die Zeit für sich einfach auch krass braucht?
Das war mir schon immer klar. Ich habe schon als kleines Kind gemerkt, dass ich einfach ganz viel Zeit für mich alleine brauche. Ich wollte irgendwie nicht so, ich hatte nicht so viel Schulfreundinnen und war sonst jetzt auch nicht so ein Gruppenmensch und habe gemerkt, dass es mir am besten geht, wenn ich alleine bin. Das ist auch bis heute so. Also obwohl meine Kinder da sind, geht es mir wirklich besser, wenn ich so für mich alleine bin. Aber ich finde, dass Kinder eine Tiefe in ein Leben bringen, so geil kann es halt alleine gar nicht sein. Nee. Und deswegen, ich brauche das immer wieder, um so auf Null zu kommen. Aber ich finde, dass Kinder wirklich total, ich habe es mir toll vorgestellt und es ist viel, viel toller. Und deswegen ist es so, dass ich vorher immer schon dachte, ja, selbst wenn ich Mutter werden darf, kann, dann wird es so sein, dass ich trotzdem meine Zeit alleine brauche. Und deswegen habe ich mir auch einen Mann gesucht, der mir immer so diesen Freiraum gelassen hat. Und auch, das haben wir eigentlich auch am Anfang so mit abgeklärt, dass ich gesagt habe, ich brauche echt viel Zeit alleine.
Hey, und wie ist es dann, wenn man das wirklich, das Kind hat? Und ich meine, man hat halt irgendwie so von der Gesellschaft, habe ich schon das Gefühl, dass es schon einem vorgegeben wird, die Mama muss immer bei dem Kind sein. Gerade wenn es ein Baby ist. Das ist die Mama, die Mama, die Mama. Die muss stillen, die muss immer beim Baby sein. Hattest du diesen gesellschaftlichen Druck, hast du den auch irgendwie für dich gespürt?
Nee, ich habe eigentlich von Anfang an gemerkt, ich habe mir so ein paar Podcasts in der Geburtsvorbereitung reingezogen und dann hieß es irgendwie so das Wochenbett. Im besten Fall verbringt die Mutter die erste Woche im Bett und dann am Bett eine Woche und dann um das
beide.
Bett. Und da habe ich schon super schnell gemerkt, das bin ich gar nicht. Und es war dann auch echt so, dass ich schon im Krankenhaus dachte, boah, wir waren jetzt echt, ich war jetzt 3 Tage nicht alleine. Das fand ich schon echt heavy. Und dann habe ich eigentlich, sobald ich zu Hause war, mir die Zeit genommen, habe angefangen, so kleine Steps zu gehen, alleine länger zu duschen, im Badezimmer irgendwie die Türe abzuschließen, mich in Ruhe zu schminken, einfach so Sachen zu machen, dass ich so ein bisschen denken kann und alleine sein kann. Und es wurde dann so Schritt für Schritt immer mehr. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch irgendwie beim ersten Kind lernen musste, dass außer meinem Mann auch irgendwie zum Beispiel meine Eltern da sind, denen ich vertrauen lernen muss bei dem Thema. So, ich dachte, ich dachte schon auch so, ich bin die beste Option für mein Kind, so was Aufpassen und Liebe und
einfach
Fürsorge
so instinktiv,
angeht.
Instinktiv, ne?
Genau. Mhm. Und ich habe das dann echt aktiv mir versucht abzutrainieren, weil ich gemerkt habe, dass meine Eltern total da sind und da sein wollen. Und ich glaube, meine Mutter macht mehr als, also ich habe manchmal fast das Gefühl, meine Mutter hat noch mein Kind bekommen, wenn sie bei uns ist. Also die leben jetzt nicht in Berlin, aber wenn die da sind, ist, die nimmt die Jungs sogar manchmal über die Nacht, was ich verrückt finde. Und
ja, machen meine Eltern auch. Und da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Das ist echt krass, weil ich weiß schon echt auch bei vielen Leuten, dass die auch tolle Großeltern haben, aber dass die auch ganz klar sagen, es tut mir leid, aber ich möchte so Nächte nicht machen, pack das nicht. Ja. Und das ist ja auch anstrengend.
Und ich empfinde das inzwischen jetzt so mit den Kindern, es ist immer ein Ausprobieren. Es war bei uns ein Ausprobieren. Ich weiß, dass ich einmal, mein Mann hat einmal, als unser erster Sohn 3 Wochen alt war, morgens mir, das hat er gut gemeint, da hat er so eine Nachricht geschrieben und meinte so, hey, ich bin mit dem Kleinen mit der Trage rausgegangen spazieren, wir sind in einer Stunde zurück, und ich habe einen Heulkrampf zu Hause bekommen und habe das Gefühl gehabt, der hat mein Kind entführt. Und
weil du es aber eigentlich nicht selber entschieden hast in dem Moment.
Ja, genau,
ne?
Weil ich es nicht wollte, und das war mir auch noch zu früh, aber jetzt ist es so, dass wir halt immer wieder ausprobieren. Wir waren jetzt gerade alleine 10 Tage, also ohne die Kinder in New York im
Vielleicht
Urlaub.
Vielleicht magst du nochmal ganz kurz sagen, wie alt die Kinder sind, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann.
Ja,
wenn
genau.
Die jetzt 12 sind,
also unser großer Sohn. Unser großer Sohn ist 22 Monate und der Kleine ist 9 Monate. Und dann waren wir 10 Tage alleine in New York, und dann haben wir gemerkt, das war Quatsch, das war zu lang. Ich dachte eigentlich so, weil ich immer versuche, um meine Freiheit zu kämpfen. Und dann hatte ich da aber das Gefühl, wir hätten irgendwie 4 Tage gehen sollen oder 5, und das wäre okay gewesen. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich mache mir dann danach auch keine Vorwürfe und denke mir, ja, das wird schon alles passen. Wir haben eine super enge Bindung zu unseren Kindern. Und ja, war das jetzt mega gut? Nee, war es nicht. Aber ich mache auch sonst am Tag, finde ich, als Mutter kommt man doch ständig in Situationen, wo man sich danach denkt, ah nee, das war jetzt nicht so gut. Oder
ja,
ah, das war super.
Ja, voll. Deswegen, wo wir auch oft drüber reden, so über unsere eigenen Eltern und so weiter. Also ich meine, ey, wer macht denn alles richtig, ne? Also es ist halt, natürlich gibt's auch Fehler, die sind drastisch, wo ich mir denke, okay, come on, hätte man jetzt auch wirklich vorher mal ein bisschen überlegen können. Das ist offensichtlich nicht geil. Aber ich meine, das gehört halt irgendwie dazu.
Total.
Und ich finde, man hat als Erwachsener auch nochmal echt die Chance, und das merke ich jetzt auch gerade bei unserer großen Tochter, auch Sachen zu erklären, die vielleicht jetzt gerade nicht optimal waren. Und ihr sie nicht stehen zu lassen damit alleine, sondern, oder auch allein, wenn man mal einen Streit hat, das ein Kind ist kurz bei einer Diskussion dabei, und ich glaube, für kleine Kinder sind so kleine Diskussionen viel krasser als für uns Erwachsenen, danach zu sagen, ey, das hat gar nichts mit dir zu tun, wir hatten jetzt gerade eine Diskussion und
das ist alles gut,
alles
Papa
gut,
es
bist nicht du, sondern das sind gerade wir, und das war jetzt irgendwie eine Schwachsinnsdiskussion, irgendwie zu erklären oder auch mal Entschuldigung zu sagen zu einem Kind.
Ja, dieses Entschuldigen, ich habe das irgendwo auf Instagram oder so von einer Kinderpsychologin gelernt, dass es gar nicht so sehr, Kinder verstehen Entschuldigung, bis sie 3 oder 4 sind überhaupt nicht, sondern mimen nur nach, was sie so sehen im Alltag. Und wenn man so, wir haben das vorher auch schon gemacht, aber wir machen das jetzt noch viel bewusster, dass wir uns entschuldigen oder danke bitte zueinander sagen, also nicht mal zu den Kindern, sondern mein Mann und ich. Und unser Sohn fängt das jetzt an und sagt immer danke, aber er fühlt es nicht. Er sagt es einfach nur, weil wir das immer sagen. Und ich finde das aber schön, so diese Vorstellung, dass man eigentlich sowas, ich will jetzt nicht sagen, vorspielt, weil es ist ja schon echt. Man gewöhnt sich eine, sag ich mal, gute Sache an, und die saugen das einfach wie so Schwämme auf und sind dann einfach auch so, weil sie das irgendwie so sehen. Und das finde ich so cool. Und das finde ich ehrlich gesagt auch im Negativen cool, weil ich finde nämlich vor Kindern streiten, wenn es jetzt nicht so krasse Ausmaße annimmt, gut, weil ich mir denke, die lernen irgendwie zu diskutieren, die lernen Emotionen zu zeigen, die lernen, dass auch Mama, Papa nicht irgendwie immer nur die Superheroes sind, sondern auch mal schwache Momente haben. Mhm. Und wenn das alles in einem Rahmen ist, denke ich mir immer so, hey, ist doch cool, hoffentlich schaffen wir es irgendwie so emotional irgendwie so halbwegs, ja, gerade ausdenkende Kinder zu haben.
Aber ich habe echt das Gefühl, so gerade so Emotionen vor seinen eigenen Kindern zu zeigen, das ist echt so eine Generationssache.
Ich weiß noch, als ich dich neulich gefragt habe, da hast du vor deinem Kind geweint oder irgend so eine Situation
gehabt.
Da, wo
die fast überfahren worden wäre, war das
genau,
das, glaube ich, ne?
Ja.
Genau.
Wo du meintest, ey, ich habe so mega Angst gehabt gerade, ich habe so einen Heulkrampf bekommen. Und ich habe mich, und das liebe ich so, dass ich dich sowas einfach fragen kann, ohne dass du jetzt denkst, was willen die jetzt? Sondern ich frage dich einfach voll oft so sehr blauäugig Sachen, weil ich wirklich glaube, dass du eine wunderbare Mutter bist und ich mir ganz viel so von dir absehen oder abgleichen will. Und ich hätte das eher nicht gemacht, Und dann habe ich so mit dir drüber geredet, warum hast du denn geweint und so. Und du meintest so, ey, das, wir sind einfach eine Generation, wo man das auch machen kann. Und da dachte ich mir so, ach interessant, ich will mir das auch vornehmen, jetzt nicht so künstlich zu weinen. So, aber so Emotionen, wenn sie da sind, auch zu zeigen und den Kindern zu zeigen, das ist okay, dass es so ist.
Ja, und ich habe halt aber auch, ich muss schon sagen, obwohl ich habe da wirklich kurz wirklich richtig doll geweint, weil ich wirklich dachte, das war's jetzt.
Ja.
Das war wirklich eine scheiß Situation. Ich war so unter Schock. Und hab dann wirklich den ganzen Weg zur Kita meinem Kind halt aber auch fünfmal erzählt, hey, pass auf, ich habe jetzt gerade so geweint, weil ich mich so erschreckt habe und ich hatte gerade einfach Angst und ich bin so froh, dass das jetzt alles, es ist gar nichts passiert, ich war einfach, hab mich so erschrocken und dann muss man manchmal einfach weinen. Man versucht dann auch immer so zu sagen, du weinst ja auch manchmal irgendwie, ne, weil du dich ärgerst oder so, das kocht dann einfach manchmal hoch und dann muss man es einfach rauslassen. Aber da hatte ich selber, obwohl ich geweint habe, dachte ich mir kurz so, scheiße, ich will jetzt der auch nicht irgendwie zusätzlich noch irgendwie Angst machen oder irgendwie die Situation nochmal verschlimmern.
Nee, aber ich finde, weißt du was, ich finde es so klug in der Situation, weil das ist ja voll die beängstigende Situation für alle. Vielleicht haben die Kinder das noch nicht so wahrgenommen.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe dann auch nochmal wirklich aufgepasst, kommt da jetzt nochmal was? Und für die waren das gar nicht so schlimm, die hat das gar nicht so gecheckt, Gott sei Dank. Obwohl ich auch einen Todesschreier losgelassen habe, als dieses Auto da auf uns zugerast ist. Aber dann ist es halt doch geil, wenn die noch so klein sind, weil mal gut, man weiß auch nie, okay, was bleibt dann im Unterbewusstsein meinem Kind hängen oder so, aber was ich letztes Mal so krass fand, Jule, da dachte ich mir echt so, okay, was geht denn ab? Die kann jetzt Fahrrad fahren, richtig? Und hat hinten noch so eine Stange aber an dem Fahrrad, wo sie so anschieben kann. Und super klischee-mäßig hat der Alex ihr das beigebracht. Und dann wollte sie am nächsten Tag natürlich unbedingt mit dem Fahrrad in die Kita fahren. Und ich dachte so, hey, klar, mache ich. Jule, und da habe ich mal wieder, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie sich eine eigene Unsicherheit voll aufs Kind überträgt. Naja, auf jeden Fall dachte ich dann so, wir wohnen halt auch mitten in Berlin und wir wohnen wirklich an einer absolut beschissenen, riesigen Kreuzung. Und diese Kreuzung stresst mich, wenn ich ganz ehrlich bin, jeden Morgen aufs Neue. Und ich bin einfach jeden Morgen hochkonzentriert, um meinen Kindern darüber zu trampeln oder zu fahren, weil diese Kreuzung einfach badass ist.
Ja.
Und dann sind wir mit diesem Fahrrad da los. Also ich frage mich wirklich, wie man sich so blöd anstellen kann. Ich habe mich so blöd angestellt und ich habe wirklich gemerkt, sie konnte auf einmal nicht mehr Fahrrad fahren, weil ich mich auch so blöd angestellen habe.
Oh.
Dann hat sie auch noch angefangen zu weinen und meinte so, ich will, dass der Papa das macht. Und ich war so, und ich dachte mir innerlich nur so, ja, ich auch, Mann. Ich will auch, dass der Papa das macht. Ich will es auch nicht machen, das ist voll scheiße gerade, Mann. Und fand es aber auch so krass zu sehen, wie so eine eigene Unsicherheit dann auch so voll aufs Kind überschwappt. Die hat voll gespürt, dass mir das gerade irgendwie nicht geheuer ist, dass sie da mit dem Fahrrad rumfährt. Und ich habe mich wirklich immer so, die konnte nicht mehr gerade ausfahren. Cool.
Aber ich finde eher, dass Kinder für sowas, manchmal, wenn unsere Kinder sich so nicht doll wehtun, dann schauen die erstmal uns an und schauen, wie wir reagieren.
Ja.
Und wenn wir so, oh nein,
ja,
dann fängt unser Sohn plötzlich an zu heulen. Und ich wollte am Anfang aber auch nicht so eine Mutter sein, die bei allem, wenn die sich wehtun, sagt, oh, ist nicht so schlimm
aber
gewesen.
Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ist alles okay?
Genau,
ja,
stimmt.
Ja, man kann sagen, ist alles okay? Ja. Und dann kannst du immer noch sagen, nee, ehrlich gesagt, ist nichts okay. Ich hab mir gerade voll wehgetan. Aber man bringt ja nicht automatisch dann schon so, oh Gott, mein Gott.
Ja, und das finde ich aber interessant, weil ich habe so einen Spruch gelesen, dass man Kinder nicht immer sagen soll, sei vorsichtig in Situationen, die gar nicht so gefährlich sind, weil sie sich eigentlich gut anstellen. Und ich neige aber auch dazu zu sagen, oh, jetzt steig nicht aufs Sofa hoch, bitte hör auf, sei vorsichtig, jetzt aufpassen hier und so. Aber eigentlich, und das habe ich mir jetzt so aktiv abtrainiert, das zu machen und eher so zu beobachten, ob das gerade wirklich schwierig ist oder ob ich nur 5 Schritte weiter denke und halt schon uns in der Notaufnahme sehe, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Und seit wir das jetzt so geändert haben in so erstmal beobachten und schauen, sagen wir viel weniger, sei vorsichtig. Und ich merke, dass unser Kind, vor allem der Große, der hatte echt so, der war ist ein ängstliches Kind, würde ich sagen. Und das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen. Der hat jetzt so ein Selbstvertrauen bekommen, Sachen zu machen und ein bisschen zu gucken. Und ich glaube, dass das in die eine wie in die andere Richtung gut sein kann, wenn man da so ein bisschen versucht runterzufahren und erstmal zu schauen, weil ansonsten das passiert, was du gerade erzählt hast, die traut sich halt dann gar nicht mehr Fahrrad fahren, weil sie denkt,
ja, ich habe mich einfach so doof angestellt.
Ja gut, aber ganz ehrlich, also bei eurer Mörderkreuzung, ich meine, wir wohnen ja auch in so einer Kreuzung, das ist einfach, da. Ich liege manchmal morgens noch im Bett und denke mir, ist heute der Tag, wo irgendwas an dieser Kreuzung passiert, weil ich einfach...
Das ist so krass und das ist teilweise so unübersichtlich und es gibt dann einfach auch so viel bescheuerte Leute, die auch einfach nicht gucken. Ich find's wirklich pain in the ass, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und dieses Fahrrad wieder verstecken, aber es ist jetzt einfach zu spät.
Ich finde übrigens, dass das Also viele Sachen von so, wie man ist als Eltern, habe ich mir viel anstrengender vorgestellt und die sind gar nicht so anstrengend.
Was zum Beispiel?
Also für mich ist so Ordnung so ein Mega-Ding. Ich mag es, wenn es zu Hause sauber und aufgeräumt ist und in unserer kompletten Wohnung ist einfach nur Sand überall. Bei uns ist überall auf dem Boden. Wenn du barfuß durch unsere Wohnung läufst, du hast Sand an den Füßen und zwar überall. Und das habe ich mir schrecklich vorgestellt. Und das sind so Sachen, das finde ich gar nicht so schlimm. Und es gibt andere Sachen, die habe ich mir gar nicht so schlimm vorgestellt. Und die sind viel, viel schlimmer. Der Schlafmangel, den finde ich... Ich habe mir den schon schlimm vorgestellt. Ich finde, der ist noch so viel schlimmer, als ich es dachte. Und
ich finde, das ist auch was, das ist so schlimm, das kann man sich vorher nicht mal ansatzweise ausmalen, wie abgefuckt Schlafmangel ist.
Ja. Ja.
Kann man nicht. Vor allem nicht nur Schlafmangel, sondern du hast ja Schlafmangel, du bist am Arsch und musst aber trotzdem delivern. Das finde ich so krass.
Ich hab mir Sachen angewöhnt, wie zum Beispiel, wir haben ja so Jobs, wo man oft so 2-3 Stunden konzentriert arbeiten muss. Jetzt nicht einen ganzen Tag 8 Stunden, sondern man muss irgendwo hingehen, zum Beispiel heute so eine Podcastaufnahme. Dann unterzucker ich meinen Körper. Wir haben gestern wurde unser Kind geimpft, unser Kleiner, und der hat einfach in der Nacht krass Fieber bekommen. Und zwar so krass, dass er wirklich eigentlich die komplette Nacht so gewimmert hat, auf dem Arm sein wollte. Oh, und ich habe so hochambitioniert zu meinem Mann gesagt, so weil der heute auch arbeiten gehen musste, hey, ich nehme die Kinder, du gehst hoch, du bist alleine, ich mach die Kinder. Mhm. Und dann kam ich, wir sind um 0 Uhr ins Bett gegangen, weil wir noch aufgeräumt haben und bla. Und dann habe ich die Kinder genommen und ich habe bis 3 keine 15 Minuten geschlafen. Und dann bin ich einfach hoch und habe zu ihm gesagt, ey, ich pack's nicht mehr, du musst jetzt die Kinder nehmen. Und dann ist der um 3 hoch und ich habe dann 3 Stunden geschlafen, er hat 3 Stunden geschlafen. Und dann habe ich so einen Trick entwickelt morgens, weil 3 Stunden Schlaf ist für mich, also für mich sind auch 8 Stunden Schlaf wenig. Ich kann gut und gerne mal so 10, 11, 12 Stunden schlafen.
Ja, konnte ich auch mal sehr gut.
Und jetzt habe ich so einen Trick entwickelt, dass ich mich komplett unterzucker den ganzen Tag.
Das heißt Kokain?
Ja, nee.
Ich zieh mir halt dann ein Näschen, aber ich meine, es ist auch, wenn man müde ist. Ja,
aber der Trick ist so ähnlich, weil ich unterzucker meinen Körper den ganzen Tag bis jetzt zu der Podcast-Aufnahme, esse nichts,
ja,
trinke nur Wasser und dann eine halbe Stunde vorher pfeife ich mir irgendeinen Snickers oder sowas rein und dann ist der Zuckerspiegel so, dann kann ich richtig delivern und
also
dieses Kartenhaus wird auch in 2 Stunden wieder in sich zusammenfallen, aber bis dahin bin ich da. Und dass man sich sowas überhaupt überlegen muss, dass ich so Strategien brauche, um irgendwie so zu funktionieren, das finde ich so absurd.
Aber auch so, also A, das, aber ich finde auch krass, was man teilweise, ich denke mir wirklich manchmal, aber ich jetzt um 18 Uhr traue ich mich jetzt auch eine Cola zu trinken.
Ja.
Weil auch eine Cola bei mir so knallt manchmal, dass ich mir denke, ja, aber Evelyn, du musst ja um 9 wieder schlafen und dann liegst du da im Bett und kannst nicht ratzen, obwohl du saum müde bist.
Oh,
ne?
Und dann weißt du auch, du kämpfst so richtig gegen die Zeit an, weil jede Minute, die du jetzt länger wach bist, sind die Kinder ja morgens nicht länger im Bett. Und
das
dann,
ist so, und oh. das nervt mich. Wir saßen gestern auch so krass gemütlich noch am Balkon und haben uns so von unserem Tagesziel, wir haben gestern beide den ganzen Tag gearbeitet und es war so schön, es war so eine laue Sommernacht und so weiter. Wir haben uns ein kleines Bier geöffnet und dann waren wir irgendwie so, scheiße, es ist schon 10 Uhr,
ja,
wir müssen ins Bett. Wow.
Es ist kann krass, eigentlich sein.
Man hat immer diesen kalten Schauer im Nacken. Man muss halt einfach wieder aufstehen, leider. Und wir haben gerade Glück, weil die echt gut und lange schlafen. Aber ich finde echt alles ab 7 ist okay.
Ja.
Hey, Leute,
ja, ey,
wirklich.
7 Uhr,
finde ich ein Traum. Finde ich, ist eine Traumzeit. Also, dass ich das überhaupt mal sage, ist krass. Aber ich finde, 7 ist echt fair.
Ich hab auch zu Sascha gesagt, wenn ich es mir backen könnte, wenn jemand sagt, du darfst dir aussuchen, wie deine Kinder schlafen.
Ja.
Ich könnte es einfach aussuchen.
Ja.
Dann ist bis 7 Uhr, bei mir wäre es sogar 6.30 Uhr die perfekte Zeit, weil dann weiß ich auch, ja, 6.30 Uhr, dann müssen die um 19 Uhr ins Bett und das ist super, weil dann hat man noch was vom Abend,
ja,
man ist morgens nicht komplett zerstört, man hat auch, weil das finde ich dann wieder die gute Seite von früh aufstehen, du hast echt viel vom Tag, ich schlafe nicht mehr bis 9 oder bis 10.
Ich habe früher, als ich Single war und auch nicht so wirklich erfolgreich war, ich habe teilweise bis um 1 einfach geratzt.
Geil.
Und dann habe ich mich um 1, bin ich irgendwie, ja, aufgewacht und dachte mir so, ich drehe mich jetzt auch nochmal um.
Ja. Noch eine Serie an und nochmal wegratzen.
Ja, lebe dann wieder Loka, ey. Nee, echt. Krass. Ja.
Es ist vor allem, ich kann es nicht mal mehr jetzt, wenn wir irgendwo sind und meine Mutter die Kinder hat oder so, dann ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht mehr bis 11 Uhr schlafen. Das funktioniert nicht mehr. Ich kann, also wach einfach um 8. Es war für mich schon so, wow, krass. Es fühlt sich für mich an, als hätte ich bis 14 Uhr gerast.
Ja, oder wenn man um 8:30 dann mal aufwacht und sich denkt, scheiße, ich hab alles verpennt.
Ja.
Ich hab mal stehen und gesagt, okay, es ist 8:30, alles ist alles gut. Also du hast jetzt,
ja,
nicht so viel verpasst, aber...
Also der Schlafmangel, der fuckt ab. Aber ansonsten finde ich, ist es wirklich echt bei vielem so, dass ich mir denke, es ist einfach auch, es gibt so viele schöne Momente, es ist so viel auch krass schön, dass ich sogar finde, der Schlafmangel, der wirklich abgefuckt ist, ist nicht so schlimm, dass er irgendwie die schönen Momente überwiegt.
Nee, und ich finde es auch immer wieder überraschend, wenn man morgens aufwacht und manchmal bin ich so müde, dass ich wirklich meine Augen nicht richtig aufmachen kann. Oder auch, wenn dann ein Kind mit mir redet, dass ich wirklich mich so schwer tue, eine Antwort zu geben, weil ich mir wirklich denke, ich kann einfach nicht, ich habe keine Lebensenergie. Und irgendwie schafft man es dann doch, sich wieder aufzurappeln und den ganzen Tag irgendwie durchzurocken.
Wobei ich frage mich manchmal, wie sehr das den Körper mitnimmt, also so auf Dauer mitnimmt, weil ich, als ich das erste Kind bekommen habe, war ich 28 und ich habe dann innerhalb von einem halben Jahr ultra viele graue Haare bekommen. Ich hatte keine grauen Haare vorher und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen und meinte, das ist wahrscheinlich wegen Stillen oder so. Und er meinte so, hey, du stillst doch gar nicht. Ich meinte so, ja, aber wegen Nährstoffmangel und so. Kannst du mir irgendwelche mehr...
Doch gar nicht. Ja, egal, es ist wegen dem Stillen.
Und ich meinte so, ja, irgendwas mit Nährstoffmangel oder so. Kannst du mir irgendwelche Tabletten geben, weil die Haare, die sollten ja nicht da sein. Und dann meinte so, na doch, also du hast halt ein Kind bekommen, du schläfst nicht, so ein Schlafmangel,
krass,
der fickt halt rein. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ey, kennst du so Leute, die so über Jahrzehnte feiern und dann sehen die so richtig verballert aus?
Ja, ja, ja.
Und ich frage mich, ob wir das mit unseren Kindern in 10 oder 15 Jahren auch so richtig fertig sind, weil so jede Pore sich einfach nur denkt, ausruhen.
Ja, aber ich glaube, da hat man auch einfach entweder, glaube ich, manchmal Glück, dass man ein Typ ist, das irgendwie relativ gut wegsteckt, so.
Ja, gut.
Ne? Oder halt ein Typ ist, den das halt richtig optisch auch.
Ja, wobei ich habe so eine Studie gelesen, dass bestimmte Abwehrkräfte sich nur bilden im Körper, wenn man in die Tiefschlafphase kommt. Die bilden sich praktisch in der Tiefschlafphase. Deswegen braucht der Körper das für. Das
ist richtig abgefuckt hat. Ich wurde immer extrem korpulent, wenn ich schwanger war.
Ja.
Und man nimmt ja eigentlich am besten ab, wenn man gut schläft.
Das ist Cortisol. So mies, ja.
Ja, wirklich. Dann dachte ich mir irgendwann so, ey Leute, ganz ehrlich, wo ist hier eigentlich die Gerechtigkeit, ja?
Ja.
Ich bin hier gerade ein absolutes Schlachtschiff, kann aber auch nicht ratzen. Wie soll ich denn bitte jemals wieder abnehmen, weil mein Cortisolspiegel ist einfach permanent am Limit, ja? Sorry.
Und ich finde auch, wenn man so Schlafmangel hat, dann fresse ich auch wie blöd. Also dann ist es halt genau, dann sind meine Snickers-Taktiken, das ist ja nicht gesund, das checke ich schon, dass es nicht gesund ist, aber...
Die Lobo-Diät.
Aber wenn du halt so komplett übernächtig bist und dann denkst, ich brauche jetzt irgendwie Zucker, ich will jetzt nicht irgendwie
Chia-Bowl. Das habe ich Gott sei Dank gar nicht.
Boah, ich fress Zucker mir
ist
wirklich,
ich weiß, du glaubst mir eben, das ist ja auch so ein Running Gag bei uns, dass ich ganz oft sage, ich bin keine Süße und dann ertappst du mich einfach einmal im Monat, wenn ich einmal kurz einen Löffel Mousse Schokolade koste.
Ich habe dir einen Kuchen gebacken und du hast den ganzen Kuchen gefressen.
Das war kurz nach meiner Geburt vom zweiten Kind und da war ich noch in meinem Fatty-Modus, sage ich jetzt mal. Und wir wissen wenn jemand wirklich richtig zugelangt hat, dann war es ich, wenn ich schwanger war.
Ja, und dann, ich. Da waren wir wirklich einfach beide blessed.
Da waren
wir
sehr gleich zum Beispiel wieder.
Ja. Also, ja, blessed mit Hunger, wirklich.
Alter, ich dachte mir, wie kann man so viel Hunger haben? Und ich hatte wirklich Hunger. Ich konnte mich nicht stoppen.
Ich habe am Ende der Schwangerschaft, nicht am Ende. Ich habe ab dem 7. Monat beim Frauenarzt gesagt, wenn sie mir sagen, was da auf der Waage steht, dann komme ich nicht mehr. Und die hatten so Angst und die wollten mir eigentlich die ganze Zeit so durch die Blume sagen, ich soll mal ein bisschen langsam machen. Und ich dachte mir so, nein, ich mache hier gar nicht langsam.
Hör auf, mich zu stoppen.
Ich messte mich hier so lang, bis ich irgendwie hier durchkomme.
Ich finde das manchmal so krass, wenn ich dann Geschichten höre von Bekannten, die halt irgendwie super skinny Schwangere waren, die haben halt 10 Kilo zugenommen und wurden dann da schon bei den Ärztinnen so gemaßregelt, so, ja, vielleicht ein bisschen weniger Kilo. Und mir denkst du, wir hatten euch eigentlich ins Gehirn geschissen. Und bei mir glaube ich auch, also ich weiß noch, als die 94 Kilo auf der Waage standen, da hat mich die Arzthelferin, die auch sehr schlank war, hat mich einfach wirklich mit ganz großen Augen angeguckt und meinte nur so, das ist aber schon, und ich dann so... Ich werde diese Waage nicht mehr betreten. I'm sorry. Ich bin raus. Sie wissen beide, ich bin ein Oschi.
Ja.
Lasst mich einfach.
Ja, bei mir ging es so als die 100. Ich war irgendwann so bei 97 und dann wusste ich, wenn ich das nächste Mal hingehe, jetzt wird's ungut.
Wir sind also halt für beide mich. Auch echt nicht die Größten.
Nee, wir sind halt 1,70. Und ey, überhaupt kein Fettshaming. Oh Mann, für mich war es einfach nur, ich war mein ganzes Leben lang auf einem Gewicht. Irgendwie seit ich 16 bin, habe ich so ein Vierhutgewicht und da kann ich irgendwie fressen, was ich will. Und ich bin immer auf diesem Gewicht. Ich mache keinen Sport, deswegen alles cool. Ich hatte das nie, dass ich so dachte, wow, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich so in meine Hosen passe oder so. Und dann nimmst du plötzlich wirklich meine Birkenstocks, ich habe schon die breitlatschigen Birkenstocks genommen, habe die auf das äußerste Loch gestellt. Und hat meine Füße haben nicht mehr reingepasst. Und das sind so Momente, ja, jetzt sagen viele auch, das war Wasser und so. Da habe ich auch gedacht, dass das alles Wasser ist. Und dann nach 5 Tagen meinte ich so zu meinem Mann, so ich gehe mal auf die Waage. Man fühlt sich ja dann auch viel leichter.
Ja, man denkt auch so, es ist jetzt ein Wunder geschehen.
Ja.
Hey, ganz ehrlich,
also bei mir war es kein Wasser, das kann ich euch sagen, Leute.
Was ich dann auch für Kleider probieren wollte danach. Und jeden Tag aufs Neue, als hätte ich über Nacht durch Geisteshand irgendwie.
Aber weißt du, das finde ich irgendwie sweet bei uns beiden. Wir sind, selbst als wir so richtige Brummer waren, haben wir einfach so richtig unser Leben appreciated. Und dann gab es mal einen dummen Spruch. Aber eigentlich haben wir uns beide wirklich wie so Elfen gefühlt. Und das finde ich total schön. Das ist nämlich ein Mindset. Das ist aber ein Mindset und das, ganz ehrlich, das habe ich auch mit 100 Kilo, das Mindset, dass ich mich einfach so cool finde und schön fühle und dann hyper ambitioniert irgendwie in so eine kleine Hose reinsteige und schon so bei den Waden eigentlich merken sollte, Abbruch, Jude.
Wait a minute.
Und dann ziehe ich es aber trotzdem noch hoch und denke mir so, vielleicht wenn ich die Luft anhalte, wird es passen. Naja,
egal. Ich hatte gestern kurz einen Tiefpunkt, ich habe eine saudumme Aktion gemacht und in der zweiten Schwangerschaft habe ich mir Seidenkleider, Wickelkleider bestellt in Größe 36. God knows why. Und ich warte seitdem eigentlich drauf, dass mir diese Kleider passen und habe gestern einen Sommerkarton hochgeholt und dachte mir so, und ich war wirklich so krass, weil ich da auch immer so positiv bin wie du auch. Man hat ja so viel Hoffnung in sich, dachte mir, sie passen 100%. Ein Haufen Scheiße passen die und ich werde jetzt einfach Folgendes machen, bestellt euch A, nie zu kleine Klamotten, wenn ihr da gerade nicht reinpasst. Das ist einfach ein ganz großer Fehler.
Es gibt so viele Hacks, wie man Kleider in Größe 42, 46 größer kleiner bekommt. Das ist nicht das Problem.
Nee, eben. Kauft lieber eine Nummer zu größer und fühlt euch wohl als
das
irgendwie.
Das ist auch so eine Ego-Sache. Da habe ich total gemerkt, dass ich auch im Kopf total so bin. Oh, hoffentlich wieder eine 38. Und jetzt denke ich mir, seit den Kindern denke ich mir, ich kaufe alles in 42. Ah, wollen wir noch Kinder? Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit meine Klamotten auszutauschen. Ich finde auch, dass viele Schwangerschaftssachen so viel chilliger sind. Die Unterhosen, ich habe immer noch diese Schlüpfer, die bis unter die
ich
Brust
auch.
Gehen. Junge, die sind so bequem.
Ich liebe die auch total, Alter. Mann. Das ist einfach, und ich habe auch noch ganz viel so weite Kleider. Ich fühle mich da einfach auch super wohl drin. Und Leute, ganz ehrlich, setzt euch auch nicht unter Druck, weil es kommt ganz oft kriege ich auch irgendwie so auf Instagram, du wahrscheinlich auch, die Frage so, ey, wie habt ihr wieder so viel abgenommen? Ey, wir hassen beide Sport. Also ich kenne niemanden, der gar keinen Sport macht, außer uns beide. Ich fahre wenigstens noch ab und zu mit meinem E-Rad, aber das kann man ehrlich gesagt auch nicht so wirklich
du
als Sport.
Du hast mich letzte Woche gefragt, ob wir zum Pilates zusammengehen.
Ja, ich dachte mir, vielleicht
würde mich echt
pushen.
Lieber in künstliches Koma versetzen lassen, als zum Pilates zu gehen. Das stelle ich mir schöner vor, einmal die Woche 2 Stunden künstliches Koma. Das wäre nicht Hammer.
Kennst du das nicht, wenn man irgendwie echt selber keinen Bock hat, dann denkt man sich so, oh, die hat eigentlich auch keinen Bock, vielleicht können wir uns gegenseitig irgendwie befruchten.
Ich, nein, aber das war keine Befruchtung, sondern du wolltest einfach, dass ich da irgendwie jetzt more into it bin und am Ende wäre ich die gewesen, die dich jede Woche überredet hätte, da hinzugehen. Und
vielleicht
ich sehe mich da selber
überhaupt
gewesen, nicht.
Die dann einfach einen krass tolle Oberarme gehabt hätte. Und
das, der
gesagt,
Zug ist abgefahren.
Emily,
das
hättest
du
mal mitgemacht.
Das ist mir der Preis zu hoch. 2 Stunden Pilates.
Gebt euch Zeit und ich muss auch echt sagen, aber ich bin auch nicht mehr bei meinem Ausgangsgewicht und habe mich aber auch echt Gott sei Dank damit abgefunden.
Hey, weißt du noch, als wir neulich im Hotel waren und dann standen wir beide nackt vorm Spiegel und wir haben, ich glaube, bis auf 1 Kilo fast das identische Gewicht gehabt. Und ich fand das so interessant, wie wir beide so vorm Spiegel standen und so gegenseitig angegafft haben nackt und so richtig so meinten, ach so, da ist, wo ist denn dein Beinfett? Ach so, das ist bei dir in den Armen. Ah nee, das ist bei dir in der Brust. Ah, das
so
habe ich am
krass.
Bauch. Das finde ich so crazy. Und da ist mir wieder aufgefallen, ich meine so, es gibt ja schon so diese Darf-Werbung und so, wo das immer wieder so vorkommt und die Leute dann sagen so, ja, all diese Frauen haben das gleiche Gewicht und dann sieht man, wie unterschiedlich die aussehen wegen Größe und alle möglichen.
Ja.
Aber bei dir ist mir das wieder so aufgefallen und ich lieb's deswegen, wenn wir uns nackt so angaffen.
Wir treffen
oder du
uns
mir
einfach nur noch nackt und gaffen uns an.
Ja, also das machen wir echt oft und ich find's aber total, das ist total healing für mich, weil ich einfach so
für
viel,
auch.
Ich habe so einen krass besseren Körper als du, nein, Spaß.
Ich stehe da daneben, denk mir so, naja, also so schlecht, das ist ja dann
nein.
auch nicht. Na, guck
aber
dir mal die
ich weiß,
an,
und das ist halt geil, deswegen kann ich es auch mit dir machen, weil wir beide davor stehen, wir finden uns halt trotzdem beide geil. Wir sehen es dann so und denken so, ach cool, aber wir finden es trotzdem beide so, dass es halt am Ende passt und wir einfach so ein bisschen schauen. Ah, so.
Aber das hat mir auch richtig gut getan. Das klingt jetzt eigentlich so doof, ne?
Ja.
Aber irgendwie, als wir dann nackt vorm Spiegel standen.
Ja.
Und wir uns dann so begutachtet haben. Und ja auch, wir haben ja auch gekichert, weil wir einfach so gemerkt haben, so, wie unterschiedlich, man weiß ja, wie unterschiedlich Körper sind, aber wenn man es dann wirklich so,
ja,
so sieht direkt einfach. Und
ja, und wir
so
haben es richtig,
im Moment,
wirklich so richtig
wir haben es begutachtet, wie so,
untersucht.
Ja, wie so ein
ach,
Museum.
Ach, du hast da Schwangerschaftsstreifen.
Ach, guck mal, dein Arsch ist ganz anders als meiner. Und ich meine, Bosen sowieso.
Ja.
Aber es hat mir ehrlich gesagt auch gut getan.
Ja,
und ich muss
auch
echt sagen, aber ich glaube, du hast das manchmal gar nicht so verstanden. Ich bin ja jemand, der auch teilweise schon auch irgendwie hart ist mit seinen Worten zu mir selber. Und der auch dann schon sagt, so, schau mal, wie es jetzt aussieht, Mann, sieht so scheiße aus. Aber witzigerweise, und das fand ich so geil, was du zu mir gesagt hast, wo ich meinte, auch mal meine Busen, ey, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann meinte ich ja zu dir so, was würdest du dir jetzt, auch so typisch Frau, finde ich, was würdest du dir jetzt denken, wenn du mich oben ohne am Strand sehen würdest, ne? Und ich wollte wirklich eine ehrliche Antwort. Ich dachte mir so, entweder du sagst jetzt so, du, ehrlich gesagt nicht viel, würde mir denken, ja, ist doch irgendwie, sieht doch sweet aus, oder ich würde mir denken, ey, oida. ja. Und dann hast du zu mir gesagt, weißt du, Evelyn, ganz ehrlich, aber es ist einfach ein Riesending, mit welchem Gefühl, mit welcher Attitude
du mir deine Brüste präsentierst. Ja. Darum geht's eigentlich.
Und dann dachte ich mir wieder, that's so true.
Und wir sind eigentlich auch Menschen so, es kommt nicht auf den Inhalt an, die Präsentation muss geil sein. Und
es ist wirklich so.
Ey, wenn man das präsentiert und mit Würde, und ich weiß schon, ey, wir sind gerade auch in einer Zeit, wo ich verstehe, dass es Leute gibt, ich habe auch Stellen an meinem Körper, ich will da nicht Positivity die ganze Zeit ausstrahlen und alles lieben, weil ich habe auch Momente, wo ich mir denke, Alter, meine komplette Haut ist gerissen, an meinem ganzen Körper, wo Haut reißen kann, ist sie gerissen, ich sehe aus wie ein Zebra nackt. Und das ist total schwierig für mich, weil ich innerhalb von 2 Jahren diese 2 Kinder bekommen habe und einfach die Haut sich dachte, okay, ich bin weg. Und wenn ich dann...
Ich bin raus.
Ja, wirklich, ich bin raus. Ich pack das hier nicht so. Und dann geht's mir aber manchmal so, dass ich mir denke, komm, das muss jetzt... Ich muss ein neutrales Verhältnis dazu bekommen. Ich muss nicht irgendwie das hassen und ich muss es nicht krass lieben und embracen und jetzt irgendwie den ganzen Tag Bilder posten, wo ich irgendwie zeige, ich habe auch Schwangerschaftsstreifen, sondern ich muss einfach irgendwie da durchkommen und... Die Präsentation muss am Ende so sein, dass ich da gut rauskomme, weil das tut mir gut. Gar nicht, weil ich mich jetzt irgendwie so krass gut verkaufen will, sondern eher, weil ich mir denke, das bringt mir nichts, ein super negatives Verhältnis zu meinem Körper zu haben. Und du hast es
ja,
so
auch vielleicht
angenommen
danach. Aber vielleicht bringt es einem auch manchmal schon was. Ich glaube, das Schlimmste ist, gar kein Verhältnis zu seinem Körper zu haben und sich gar nicht damit zu befassen. Weil ich finde mal, das ist schon irgendwie so eine neue Freundschaft schließen. Und ich meine, du wärst ja auch mit niemandem befreundet, mit dem du dich nicht befasst.
Ja,
in Kontakt,
weiß ich nicht.
Ich finde, also irgendwie in Kontakt treten. Und ich muss zum Beispiel sagen, heute, es war so weird. Ich meinte dann auch zu Alex, sag mal, wie ambivalent kann man denn sein? Ich stand heute nackt oben ohne vom Alex und war oben ohne, wie immer. Mhm. Und da gab,
wie immer.
Wie immer oben ohne. So kennen mich die Leute. Und dachte mir wirklich, und das aus vollem Herzen, dachte mir so, eigentlich sieht das jetzt wirklich schön aus.
Ja.
Und heute noch zum Alex so, du schau mal, Icy, sieht das super aus. Und Alex so, ja. Und ich dann so, wie kann es sein, dass ich jetzt heute mir denke, ich habe wirklich, es ist cool, es ist schön, aber übermorgen, vielleicht aber auch in 4 Stunden, denke ich mir wieder so, Mann,
Scheiße.
Nee, aber was ist denn das? Das verstehe ich
aber
nicht.
Aber deswegen weiß ich halt nicht, ich habe für mich eher entschieden, dass ich in Lebensbereichen, wo das so ein krasses Up and Down ist, ein neutraleres Verhältnis dazu haben will, weil dann hast du nicht mehr die Ups, aber du hast auch nicht mehr so die Downs. Und ich finde, bei manchen Sachen, zum Beispiel bei Kleidung, merke ich total, es stresst mich. Ich finde Klamotten nicht so spannend wie andere. Das ist, da gehe ich nicht so drin auf. Und ich merke, dass ich das total cool finde, da so ein neutrales Verhältnis zu bekommen. Also einfach mich nicht mehr so krass gut kleiden zu wollen, aber auch nicht zu denken, komm, heute lasse ich irgendwie alles fallen, und so einen Kleiderschrank zu bekommen, wo es so ein bisschen egal ist, was ich anhab. Und ich finde, beim Körper kann es auch total sein, dass man halt so eine Neutralität einfach zu seinem Körper hat und sagt, ja, liebe ich nicht, hasse ich nicht, ist irgendwas in der Mitte und ist auch okay, dass es irgendwas in der Mitte ist.
Ja.
Ich finde eh, das alles erlaubt, aber ja.
Und ich finde es auch okay, wenn es einfach manchmal schwappt.
Ja.
Also
ja,
manchmal
komm.
Ist es halt so und manchmal ist es halt so. Manchmal ja. Fühlt man es irgendwie, obwohl sich nichts verändert hat, fühlt man es halt einfach komplett anders und sieht es mit ganz anderen Augen, obwohl es identisch ist zu vorher. Also kannst du dich noch gut nackt so präsentieren?
Präsentieren?
Merkst du manchmal, dass es dich schon trotzdem so ein bisschen, gerade so beim Sex oder so, manchmal denke ich mir schon, manchmal komme ich echt klar, manchmal denke ich mir dann auch so, weil ich dann so, nicht dann anschauen, dann so, oh Mann, ey, okay, cool.
Also mir ging es eher so um mein eigenes Gefühl, vielen, als ich nach den Schwangerschaften dann so viel, wirklich 30 Kilo mehr hatte. Ich habe das beim Treppensteigen gemerkt. Ich habe das einfach auch so, wenn ich irgendwo im Spiegel oder so, wenn man so in der Stadt vorbeiläuft und man hat so eine Spiegelung im Fenster oder so. Und ich habe da manchmal so im Augenwinkel hingesehen und habe mich fast nicht wiedererkannt. Ich dachte wirklich, es ist eine andere Person, da die
genau,
sich spiegelt.
Was du meinst.
Und
ja. Vor allem, du
das
hattest es ja, glaube ich,
so
auch in deinem Geiste, warst du immer noch die Alte.
Ja, voll.
Und man checkt das, weil das passiert so schnell, dass man das gar nicht rafft.
Man erkennt sich manchmal nicht wieder. Und dann auch dieses Aufgequollene noch danach. Und ich habe ja immer noch auch noch Cortison nehmen müssen. Und dieses Cortison, Alter, das ballert so rein. Dein Gesicht sieht einfach aus wie so ein Mondgesicht. Ganz, ganz, also ganz anders einfach. Und klar habe ich das richtig krass mit meinem Mann kommuniziert und meinte, ey, ich fühle mich gerade, ich muss mich gut fühlen, ich fühle mich gerade gar nicht gut. Und jetzt, wo ich irgendwie die 30 Kilo abgenommen habe, merke ich so, wie ich aufblühe, wie ich dann plötzlich meine, ich will jetzt zum Friseur gehen und ich will jetzt irgendwie Bräunungscreme nutzen. Ich habe das monatelang gar nicht gefühlt. Bräunungscreme. Ja, was man halt so denkt. Man will sich irgendwie schön machen, man will sich mal wieder irgendwie eine neue Bluse kaufen. Ich weiß, oder was so.
Und man merkt aber auch wieder, und Leute, ganz ehrlich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man unbedingt 30 Kilo abnehmen muss. Aber man muss eben wieder dahin kommen, dass man irgendwie wieder sich wohlfühlt. Und ja, ich glaube, dass, und du, wenn das mit 20 Kilo mehr ist, ist ja auch fair enough, scheiß ein. Aber man muss sich selber wohl, man muss für sich selber das einfach definieren können, wie bin ich glücklich und wie fühle ich mich halt irgendwie wohl und schön und gut.
Weißt du, was ich mir manchmal wünschen würde, so jetzt, ich meine, ich bin ja jetzt überambitioniert bei der nächsten Schwangerschaft, nicht so viel zuzunehmen.
Ja, ich habe sie auch versucht bei der zweiten. Wobei ich dir schon sagen muss, jetzt im Nachhinein
gesehen.
Ey,
wir haben auch gefressen wie die Berserker.
Ja, ich habe bei der zweiten Schwangerschaft, ich habe halt 10 Kilo schwerer gestartet, habe dann aber nur dafür nur 25 zugenommen.
Also ich habe das gleiche bei der ersten wie bei der zweiten zugenommen.
Identisch.
Identisch. Nee, sogar bei der zweiten 3 oder 4 Kilo mehr.
Dann ist auch schon wurscht.
Ey, ganz ehrlich, also ich weiß schon, woher das kommt. Es war jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag nur zu Hause saß und ich wusste, ich habe halt jeden Tag einfach ein Eis mir reingeballert und wirklich, ich habe Kellogg's Packungen.
Ich nie vergessen, als du dir 12 Bubble Tea bestellt hast.
12 Bubble Tea. Ich habe jeden Tag ein Bifi Carazza gegessen. Jeden Tag wirklich. Das, ich kann das gar nicht glauben, dass, also auch so gesunde Ernährung, das war bei mir kein Thema, muss ich echt sagen.
Ich konnte
so,
aber auch nicht, weil ich wollte einfach nicht. Nee. Ich hatte ganz andere Gelüste und
das
ich weiß auch
mir
nur,
gut,
dass ich mit meiner Schwester mal gefacetimed hat und ich hatte mir gerade eine Salatschüssel mit Schokomüsli zubereitet. Eine Salatschüssel.
Ja, ja. So das halt. Ich hatte auch so Cravings auf Müsli und, also nicht, nee, nicht Müsli, sondern nicht so Haferflocken, sondern so Kelloggs und so.
Alter, Kelloggs esse ich nie.
Junge. Ja.
In der Schwangerschaft.
Absurdes
Tütenweise.
Ja.
Und wir wissen alle, das ist einfach nur Zucker und schlechte Carbs. Aber weißt du, was das Schlimme war bei mir? Ich hätte mich nicht beherrschen können.
Ja.
Hätte
ich auch nicht. Und ich
wollte
das aber gerade mal ambitioniert, das vielleicht für die nächste Schwangerschaft zu machen. Weil, was ich mich schon frage, und da möchte ich jetzt gerne hinkommen, ich meine, ich weiß, ich sehe es schon kommen. Das wird wieder so sein, dass ich mir da Kelloggs intravenös reinballern werde ins Gewebe. Ich hoffe, oder ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, mich mehr anzunehmen und gar nicht so im Sinne von, dass ich mich jetzt krass liebe, sondern ich hatte echt nach beiden Schwangerschaften auch so harte Gemütsschwankungen, mir ging's nicht gut und mir da nicht so einen Stress zu machen und wieder so ein bisschen langsamer zu heilen und alles irgendwie so sich zurückbilden zu lassen, das will ich mir echt vornehmen, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch und ich bin da auch so hart zu mir selbst und das finde ich so ungesund für mich, das finde ich für mich einfach schlecht. Und ich will mir da ein bisschen mehr Zeit lassen in der nächsten Schwangerschaft.
Also
ich
falls
so
wir nochmal irgendwann ein drittes Kind bekommen würden, ist es bei mir das Allergleiche. Und dann denke ich mir auch immer so, und dann dieses Mal bleibe ich dann eine Woche nur im Bett. I doubt it.
Ja, ich glaube es auch nicht. Aber
man stellt sich ja dann doch Sachen irgendwie einfach anders vor, wenn man dann drin ist und man dann dass man auch sagt so, ey, dieses Mal, ich esse einfach wirklich gesünder.
Ich stell mir gerade vor, wie du einfach nie wieder das Bett verlässt und wie ich dich dann immer an deinem Bett besuchen komme und so Sachen da essen
das
anschiffe.
Das Kind ist jetzt 10, Evelyn.
Evelyn, du kannst langsam aus dem Bett rauskommen.
Noch im Wochenbett,
du bist so richtig noch so John Lennon und Yoko Ono. Imagine all the people.
Ach Leute. Hey, wie ihr seht, das ist einfach sehr individuell.
Ja.
Und ja. Ey, witzigerweise wirklich, für mich ist wirklich eines der absoluten K.O.-Kriterien für ein drittes Kind, weil ich einfach keine Lust habe, dass ich wieder so ein Koloss werde, weil ich das sich körperlich so schrecklich anfühlt für mich.
Ich kann es total verstehen. Ich finde, dass der Outcome eigentlich sich lohnt, aber ich glaube, auch da ist es eine sau individuelle Geschichte und ich habe das so annehmen können, als dachte ja so ein bisschen, ja komm, jetzt waren wir irgendwie schon mal zusammen schwanger, jetzt wäre doch schön, wenn die nächste Schwangerschaft wieder zusammen ist und da habe ich aber gemerkt, nee, da trennt sich gerade so ein Weg mental und ich finde auch das in unserer Freundschaft so interessant, dass wir oft gar nicht einer Meinung sind und uns trotzdem beide so verstehen und fühlen und sagen, ach interessant, das machst du jetzt, aber das würde ich jetzt, könnte ich jetzt gerade gar nicht und ich kann es zu 1000% nachvollziehen, wie es dir geht, auch wenn ich mich irgendwie anders entschieden habe.
Ja.
Ja.
Ja, und ich finde es witzig, weil ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Tagen neue Jeans bestellt und dachte mir dann wirklich ganz weirderweise so, ja, hoffentlich passen mir die noch, wenn ich noch ein drittes Kind bekomme. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, was man sich so trotzdem so denkt, ne? Das Wichtigste ist mir, dass die Jeans mir jetzt für immer passt, Leute. So sieht's nämlich aus.
Boah, das ist aber auch, Mann, ey. Also die ganze Zeit so ein Up and Down. Mein ganzer Kleiderschrank ist voll von jetzt das, dann das. Dann ist es heiß, dann hier nicht so, dann still BHs dazu.
Dann sind die 90er wieder in. Ey, sorry, Leute. Wir sollen da noch mitkommen, okay?
Das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend.
Hey Jule, wir haben jetzt einfach krass viel gelabert. Ich wollte natürlich noch über deine Kaiserschnitte mit dir reden und so, aber vielleicht kommst du dann einfach nochmal.
Ja, sehr gerne.
Ich würde mir nur noch wünschen, dass du zum Schluss vielleicht noch Frauen, die vielleicht gerade sich auch denken, ey, ehrlich gesagt hätte ich gern Wunsch-Kaiserschnitt, vielleicht kannst du denen nochmal irgendwie was sagen, weil ich finde das voll wichtig. Ich habe das Gefühl, dass das sich ganz wenig Leute trauen zu sagen, ich habe mich da bewusst dafür entschieden und das ist meine eigene fucking Entscheidung.
Also ich habe dazu auf Little Years einen langen Text geschrieben, der gar nicht so sehr euch weiterhilft, falls ihr da irgendwie Lust drauf habt oder euch das interessiert, das Thema Wunsch-Kaiserschnitt, der sich eher damit befasst, wie habe ich persönlich zu der Entscheidung gefunden. Natürlich muss man sich irgendwie auch nochmal medizinisch beraten lassen, aber den empfehle ich euch, um ein gutes Gefühl zu bekommen, falls ihr irgendwie eher, weil das hatte ich auch im Umfeld, eher Leute, die gesagt haben, wie kann man sowas nur wollen? Und ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz freie Entscheidung sein sollte. Ich glaube, dass es falsch ist, da irgendwie auf Leute zu hören, die das denken, für einen besser entscheiden zu können. Ich glaube, dass das jede Frau selbst entscheiden kann und ich
muss vor allem auch, weil es ist deine Geburt.
Ja, genau. Muss, aber halt tatsächlich auch kann. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie die Meinung von 10 Personen braucht im nahen Umfeld, um sich dann besser entscheiden zu können. Ich glaube, dass man das in sich drin weiß, ganz tief, wo man hin möchte. Und ich hatte zwei wirklich wunderbare Wunsch-Kaiserschnitte und jedes weitere Kind wird, wenn nicht alle Stricke reißen, auch so kommen. Und ich bin total glücklich mit der Entscheidung. Und ich möchte jetzt niemanden, alle Wege sind richtig, aber der ist eben auch richtig und nicht falsch. Und das finde ich schade, dass es manchmal so rüberkommt bei Menschen, die irgendwie, weiß ich jetzt nicht, da Vorurteile haben. Ja.
Ja, cool. Nee, weil ich kriege ganz oft Nachrichten von Leuten, die sagen, sie würden sich mehr Support wünschen
mit ihrer Entscheidung. Ich habe jetzt gerade gedacht, es ist so schwierig, da so ein Minutenstatement so zu machen, weil man könnte theoretisch einfach wirklich eine eigene Folge, wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast über dieses Thema machen. Weil natürlich habe ich mich auch damit befasst, wie ist die wissenschaftliche Studienlage dazu, ärztliche Aspekte. Da ist ja ganz viel drin, was man mit berücksichtigen muss. Ich würde sagen, ich habe mich da die letzten Jahre leider sehr einarbeiten müssen, weil es dann doch viele Leute gibt, die da was gegen sagen und ganz viel von dem, was so kursiert, einfach echt nicht stimmt. Aber dann empfehle ich euch wirklich, den Artikel einmal zu lesen. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mir, was ich schon privat aufsetze, an Leute geschrieben habe. Falls ihr irgendwelche konkreten Fragen habt, dann meldet euch bei mir auf Insta. Das ist ein Thema, da bin ich wirklich, da opfere ich gern, dass mein Ehrenamt Frauen Mut zuzusprechen und in ihre Entscheidung zu unterstützen, vor allem, weil das ein Thema ist, wo ich oft traurigerweise sehe, dass das Umfeld nicht unterstützend mitwirkt und schreibt mir sehr, sehr gerne.
Cool. In diesem Sinne, stresst euch nicht und zieht euch aus. Zieht euch aus, stellt euch nackig vor den Spiegel und schaut euch einfach an, was zu sehen gibt. Und freut euch daran.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke, dass du da warst. Wir gehen jetzt was essen.
Ja.
Ein Salat.